Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 57 vom Dienstag, dem 4.4.2023. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag in der Podcast-Reihe über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und ab und zu auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute nach 10 Wochen Pause endlich wieder ein Gespräch mit Dagmar Ling und es geht über Teilearbeit. Hallo Dagmar.
Hallo Ralf. 10 Wochen ist es schon her.
Unglaublich, ne?
Ja.
Wir sind keinen Tag gealtert.
Absolut.
Ja, ich frage mich auch, wie das geschehen konnte, dass wir so lange keinen Podcast aufgenommen haben.
Ja, so als wären Sommerferien gewesen oder ähnliches.
Ich glaube, ne? Es waren dazwischen waren 2 Dr. Köpke-Podcasts, wo wir der Meinung waren, zwei Erkenntnistypen ersetzen beinahe einen Handlungstypen.
Und hat's geklappt?
Naja.
Und sind wir jetzt heute 2 Handlungstypen oder ein Erkenntnistyp, ein Handlungstyp?
Wenn wir Teilearbeit machen, müssten wir gemeinsam eigentlich einen Beziehungstypen ergeben. Mhm. Weil bei Teilearbeit geht es doch im Grunde um die Beziehung zu sich und dem Gekräuch und Gefleuch in einem drin.
Ja.
Wir haben ja im Vorgespräch schon rausgefunden, dass du das Thema ganz toll findest.
Ich mag Teilearbeit, ja.
Ehrlich zu, meine erste Reaktion war, na gut, dann machen wir halt Teilearbeit. Also es wäre jetzt nicht unbedingt das Thema im NLP gewesen, wo mein Herz besonders jubelt.
Warum eigentlich?
Ich lade dich ein, gewinne alle Zuhörer für die Schönheit von Teilearbeit und ich komme dann von der Seite und sage auch was dazu.
Okay, ich tue mein Bestes. Also ich liebe Teilearbeit. Ich finde sogar, es ist eines der spannendsten Themen im NLP. Also es scheint die beste Voraussetzung zu sein, heute mal wieder ein gutes Gespräch zu haben.
Du meinst, wenn wir uns nicht ganz einig sind, gibt es
ja.
Ja, das stimmt. Ich wundere mich auch immer noch, dass eigentlich unsere begehrtesten Podcasts waren die über Zielearbeit, wo ich mich ja so, aber. Mhm.
Und jetzt?
Jetzt war die große
Pause ein bisschen lang.
Ja, ich hatte gerade nachgedacht, also wie ich mit NLP anfing, hat mich Teilearbeit auch unglaublich fasziniert. Mhm. Aber das wurde irgendwann weniger. Vielleicht durch den Aufstieg auf den Ebenen oder so. Also ich habe am Anfang hatte ich 6 Steps, die haben stundenlang gedauert.
Also ich habe den Eindruck, ich mag es immer lieber, weil ich auch feststelle, meine Teilnehmer mögen es unglaublich gern. Teilearbeit ist so einer der Bereiche im NLP, wo ich die größten Erfolge für meine Teilnehmer sehe. Also wo die wirklich freudestrahlend aus den Kleingruppen kommen und total happy sind, was sie Tolles Neues gelernt haben, was sich da verändert hat. Und ich glaube, mein eigenes signifikantes Ereignis mit Teilearbeit, das schon lange zurückliegt, das ist doch auch noch immer prägend für mich da. Mein erster wirklich richtig toller Six-Step, der dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder mehr Bücher lese, also mehr Bücher, die keine Sachbücher sind.
Ehrlich?
Das finde ich immer noch eindrucksvoll.
Ich erinnere mich gar nicht, wann und wo war der?
Es war auf jeden Fall in der Jablonski-Straße. Wann das genau war, kann ich dir nicht sagen. Es hatte auf jeden Fall damit zu tun, dass ich den Eindruck hatte, ich müsste die Tür geschlossen halten in meiner Wohnung oder auch die Tür zu meinem Schlafzimmer nachts. Und dann kamen wir auf die Idee in irgendeiner Kleingruppe, das könnte man sich mal angucken, was für ein Teil da eine positive Absicht hat, diese Tür geschlossen zu halten. Und da kam dann so ein Teil, der meinte, ich mache ein bisschen wenig zu wenig für mich. Ich könnte doch auch einfach mehr Romane lesen. Ich könnte einfach mehr schöne Bücher für mich lesen, die nichts mit NLP, Coaching, Beratung oder Ähnlichem zu tun haben. Und siehe da, ich habe in dem Monat 2 Romane gelesen und seitdem sind die Türen offen.
Du kriegst die Tür nicht zu.
Du kriegst die Tür nicht auf, ne?
Genau. Also ich erinnere mich an die 6 Steps, die ich angefangen von meiner eigenen NLP-Ausbildung gelernt habe. Da kamen zum Teil so lustige, absurde, aber oft auch wirklich super passende Sachen als neue Verhaltensweisen. Ich hatte mit einer Frau, die hat mit mir Practitioner gemacht, das war eine Kleingruppen oder eine Demo, was weiß ich, und die wollte von Zigaretten weg. Und der erste Vorschlag des kreativen Teiles, was sie stattdessen machen könnte, war auf Bäume klettern.
Schön.
Und manchmal kommen da halt Sachen, wo du dich echt fragst, was ist das jetzt? Aber statt die Türe schließen, Romane lesen, ich glaube, das kommt in meine Sammlung.
Ja, also das Romane lesen ist zeitaufwendiger, gebe ich zu, macht aber auch mehr Spaß. Ja. Ja, gut, der Six Step ist ja nur eine Möglichkeit, mit den Teilen zu arbeiten.
Ja.
Wenn auch, glaube ich, so die bekannteste. Also wenn man von
Nee,
Teilearbeit spricht,
Disney.
sagen viele Six Step.
Disney.
Nee?
Ich glaube, Disney ist das bekannteste Teilearbeit-Format.
Ja, der Disney, das stimmt, da hast du recht.
Mein gut, Six Step ist das erste, ist halt von Milton Erickson modelliert. Aber das bekannteste ist Disney und mein Liebstes, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre die internale Verhandlung. Das Format. Gut, das mache ich bis heute sehr regelmäßig. Ich mache auch die anderen Sachen, aber internale Verhandlung ist so schon zum täglichen NLP-Programm.
Internale Verhandlungen finde ich sehr anspruchsvoll, weil ich habe es ja noch gelernt mit deinem Skript. Und dieses Skript beinhaltet eine Tabelle, wo man selbst, wenn man diese Tabelle abliest, glaube ich, durcheinander kommen kann.
Deine Worte sind wertschätzend, aber dein Stimmklang verrät dich.
Als ich als Lehrtrainerin angefangen habe und das erste Mal den Teiletag hatte oder die Teiletage hatte, habe ich, glaube ich, wirklich diese Tabelle auswendig gelernt, weil ich dachte, sonst komme ich durcheinander. Und sie ist ja so logisch, wenn man einmal wirklich das Format verstanden hat, braucht man ja auch die Tabelle nicht. Aber ich habe mich da so festgeklammert, weil ich wollte es ja richtig machen, so wie ich es bei
Ich
dir
wollte gerade
gelernt
sagen, im Grunde ist es ganz einfach. Es ist das einzige Format in meinem gesamten NLP, in meiner gesamten NLP-Ausbildung, wo ich den Leuten wirklich Text vorgebe. Was witzig ist, weil ganz oft kommt zwischendurch der Wunsch, Ralf, mach doch bitte ein etwas ausführlicheres Skript, gib uns doch auch mal die Texte vor. Dann kommt irgendwann internale Verhandlung, da ist der Text vorgegeben. Hinterher kommen dann genau die anderen Beschwerden.
Ja,
Oh, das war
ja.
so schwierig, der Text war vorgegeben. Aber da ist es halt wirklich wichtig. Es hat für mich, ehrlich gesagt, hat die internale Verhandlung immer irgendetwas von einer Zeremonie, fast eine Hochzeit.
Ja.
Es sind halt bestimmte rituelle Sätze, die man sich gegenseitig sagt und dann passiert was.
Hast du das schon mal erlebt bei der internalen Verhandlung, dass die Teile da nicht kooperativ waren?
Früher manchmal. Als ich noch nicht so gut verhandeln konnte, weil es ist ja wirklich eine Verhandlung. Ich glaube, das ist ja auch das eigentlich Zauberhafte bei der Teilearbeit. Ich weiß auch gar nicht, wer da drauf gekommen ist. Vermutlich ist das auch Tausende von Jahren alt, dass man bestimmte interne Abläufe einfach mal personalisiert. Ich
Ja.
schreibe ja im Augenblick auch meine Newsletter-Reihe über die Ressourcen auf den Ebenen und ich bin wirklich auch stolz auf den Satz, den ich dazu der Ebene 4 geschrieben habe. Die NLPler sind schon ein putziges Völkchen. Sobald sie irgendwas in sich entdecken, malen sie ein Gesicht drauf und reden damit. Und ich glaube genau, das
Schön.
ist Teilearbeit, dass man halt irgendwann auf die Idee kommt, dass man mit irgendwelchem Zeug, was man sich in sich wahrnimmt, einfach redet, gute Kommunikation führt.
Ja,
Und
und dem Namen gibt auch, ne? Und das
genau.
sind oft lustige Namen. Also das muss ich auch mal sagen. Da
Das
ist
ist die Weihnachtsgeschichte.
Eugen und Waldemar und so. Also da kommen echt lustige Namen bei den Leuten.
Ja, das ist die Weihnachtsgans-Technik.
Die Weihnachtsgans-Technik.
Ja, das formuliert Gunter Schmidt, formuliert das so, der sagt als Metapher, wenn früher, wenn das so war, dass die Eltern halt vor Weihnachten sich eine Gans angeschafft haben und die dann noch 2 Wochen lang im Garten lebte, dann meinte er, alle Eltern wissen, sobald die Kinder der Gans Namen geben, kannst du die nicht mehr schlachten.
Ja.
Also er sagt, sobald du halt dem inneren Teil einen Namen gibst,
Musst du sie lieb haben?
musst du sie lieb haben, dann ist Schlachten keine Option mehr.
Das ist wahr. Ja.
Aber das hat mich wirklich im NLP damals enorm eingenommen. Ich weiß nicht, in meiner Ausbildung bei Johann Kluschny, ich war bei ihm in der Zeit, wo er wohl angeblich in einem Projekt im Krankenhaus mitgemacht hat, da ging es um AIDS-Patienten. Und dann kam er auf die Idee, die könnten doch mit dem Virus kommunizieren. Und er hat uns damals beschrieben, dass halt die anderen in dem Krankenhaus, also die Schulmediziner, fanden den Gedanken völlig absurd, wie mit dem Virus kommunizieren. Und für ihn als NLPler war das halt ein naheliegender Gedanke. Ich meine, er hatte die Metapher, das ist so, wie wenn du halt in einer Mietwohnung wohnst und plötzlich zieht nebendran einer ein und der macht Stress. Jetzt muss man halt miteinander klarkommen. Und dann redet man halt mit dem. Und ich glaube, das ist dieser grundlegende Gedanke. Dann redet man halt mit ihm.
Ja, ich habe das gemacht, als ich Corona hatte. Also ich hatte ja genau 2 Stunden Corona und in den 2 Stunden habe ich mit meinem Virus verhandelt, mit dem Virus, das da in meinem Körper war, verhandelt und habe Submodalitäten Arbeit gemacht. Und ich hatte hinterher, also ich hatte irgendwie so ein bisschen Schüttelfrost und lag im Bett. Hinterher war ich gesund. Also ich war zwar immer noch Corona-positiv, aber ich habe voll gearbeitet, ich war voll da, ich war total fit. Und das fand ich faszinierend. Fand ich wirklich faszinierend.
Ich habe es ja manchmal schon gesagt und ich kann es nochmal wiederholen. Ich glaube, was wir zu wenig würdigen, ist die ganz, ganz große Entdeckung von Sigmund Freud: Reden kann heilen. Es wird ja heute immer so in irgendwelchen Kongressen, Reden reicht nicht. Also Gunter Schmidt macht ja auch diesen Kongress, wo er ja recht hat, Reden reicht nicht. Aber überhaupt die Grundidee, dass Reden heilen kann. Und das gilt natürlich auch innen drin. Also vermutlich würden die meisten sagen, Dagmar, du hast einen Vogel, dass du da mit dem Coronavirus redest. Da würdest du sagen, ja, stimmt, aber es macht mich gesund.
Genau.
Und ich mag das am NLP. Wir reden mit den Sachen.
Ja, und es wirkt. Also, und deswegen mag ich Teilearbeit, Ralf. Also um nochmal zum Anfang zurückzukommen, ne? Es funktioniert einfach und es funktioniert in so kurzer Zeit. Ja, es funktionieren ganz viele Dinge natürlich im NLP. Und trotzdem, weil du vorhin auch gesagt hast, da kommen manchmal so absurde Sachen auch, ja. Also das hat auch so was Humoristisches. Allein wenn die Leute dann so erzählen, wie dieser Teil aussieht und was für einen Namen der hat, was für eine Stimme der hat, was für ein Geschlecht. Also das hat immer so ein bisschen was, als würde man auch einen Comic lesen. Und ja, das mag ich. Das ist so wirkliches Abenteuer.
Ich glaube, ich bin einfach an dem Punkt, wo Teilearbeit für mich, vielleicht ist es das Thema, wo ich am weitesten weg bin von Formaten und am nächsten dran bin an einfach einer Lebenseinstellung. Das klingt für mich so, als ob du mit dem Coronavirus auch kein Format gemacht hättest.
Nö,
Hast mit
ich
dem
habe ein
einfach
Gespräch
geredet.
geführt.
Und mir fiel es auf mit Amena, meiner Tochter. Der habe ich auch mal, als ich von Gunter Schmidt zurückkam und inspiriert war von dem hypnosystemischen Ansatz, habe ich ihr auch beigebracht, mit irgendwelchen inneren Teilen zu reden. Und ich war so hinweggefegt davon, erstens, wie selbstverständlich das für ein kleines Kind ist. Aber noch viel mehr war ich wirklich hinweggefegt davon, wie schnell das bei ihr gewirkt hat. Also die hatte damals Warzen, an denen wir Wochen und Monate rumgemacht haben und nichts hat geholfen. Und dann habe ich von Gunter Schmidt kommend ihr gesagt, sie soll mal mit dem Teil innen drin reden, der die Warzen macht. Und dann habe ich, weil das fand ich auch bei Gunter Schmidt toll, dass er meinte, also jetzt nicht nur so rumsäuseln, sondern schon irgendwie auch klar sagen, was man will. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ob sie wüsste, wie sie mit dem Teil reden sollen. Und dann meinte sie, ja, so wie Eltern mit dem Kind reden, wenn sie freundlich sind, aber schon auch wollen, dass es das macht.
Genau.
Dann habe ich gesagt, genau so. Und dann hat sie jeden Abend mit dem, wie sie ihn nannte, Warzenmacher geredet. Und nach einer Woche waren die Warzen weg.
Ja.
War Hammer. Und ich fand halt wirklich berührend zu sehen, wie völlig selbstverständlich das war. Und was tut man da an Erwachsenen oft ranreden, um die überhaupt das mit dem Teil im Modell zu versöhnen, dass man damit was kommunizieren kann und so weiter. Die machen das einfach. Die machen es einfach und es funktioniert.
Ja, ich bin auch immer wieder begeistert. Ich mache in einer Coach-Ausbildung mache ich eine Demo zur Auftragsklärung und meistens erkläre ich da auch das innere Team nach Schulz von Thun und baue das dann, wenn es geht, irgendwie in die Auftragsklärung mit ein, beziehungsweise mache eine kleine Intervention. Und es ist wirklich fantastisch, dass manchmal so Themen, die Leute so viele Jahre mit sich rumziehen, gerade wenn es so um Entscheidungen geht, ne? Und plötzlich ist da so ein Verständnis da für sich und meist ist sogar auch so eine Idee von, welche Entscheidung jetzt die richtige sein könnte oder es fällt zumindest leichter, sich zu entscheiden. Und das nach einer halben Stunde, wo man einfach so ein bisschen mit diesen inneren Anteilen redet oder noch nicht mal redet, sondern die visualisiert. Also ich mache dann einfach wenn ich es online mache, mit einer PowerPoint, zeichne diese Teile auf und verschiebe die ein bisschen. Dann kriegen die eine neue Farbe oder dürfen einfach auch mal so ihre positive Absicht äußern. Und hinterher gehen die Leute raus und sind erleichtert. Und ich finde, das ist so ein Geschenk, so was Einfaches zu haben. Und weil du vorhin eben gesagt hattest, weg von den Formaten, das finde ich ohnehin, auch wenn ich den Six-Step mache, es klappt ja manchmal schon, ne, nach dem sechs Schritten im Lehrbuch. Und manchmal ist es aber halt so, dass entweder der kreative Teil keinen Bock hat oder dass noch ein anderer Teil kommt, der was sagen will. Neulich hatte ich mal auch ein Coaching, da waren es plötzlich 5 Teile, die da mitreden wollten, ja. Und dann hast du da eine Teileversammlung und dann klappt es halt schon wieder nicht mehr nach dem Lehrbuch. Und da wird es ja dann eigentlich erstmal auch interessant. Und ob das jetzt immer wirklich ein Format sein muss oder ob man einfach sagt, okay, ich gehe nach innen, ich nehme Kontakt auf zu meinem Innenleben, zu diesen Anteilen, die dafür verantwortlich sind und führe einfach mal ein Gespräch und guck mal, wie weit wir da kommen, wenn wir freundlich, aber bestimmt miteinander umgehen zum Beispiel oder vielleicht mal ganz liebevoll miteinander sind, je nachdem, was da eben angebracht ist. Und deswegen, ja, ich glaube, die Formate sind sehr hilfreich und ich liebe den Six-Step wirklich sehr und trotzdem darf man da ja auch einfach mal ganz frei mit experimentieren und einfach mal gucken, was passiert.
Und das, was du jetzt auch angesprochen hast, halte ich ja momentan fast für das spannendste Thema. Du hast jetzt ja auch angeboten, wie man mit sich spricht, weil am Ende kommst du zur Frage der Selbstführung. Also welchen Führungsstil mache ich innerlich? Und das ist auch ein Punkt, wo Gunter Schmidt, du hast ihn auch erlebt, gerne drüber redet, dass halt der Gedanke, ich bin innen drin der Herr Direktor oder die Frau Direktorin, und ich sage, wo es lang geht und die anderen folgen, ja, das reicht noch nicht mal für ein Gelächter, was da als Antwort kommt. Und das ist schon wirklich spannend. Auf welche Art führe ich dieses innere Team, diesen inneren Zoo oder so weiter? Und ich glaube, was mich an Teilarbeit manchmal stört, ist diese tiefgrüne Art von innerem Stuhlkreis. Jetzt setzen wir uns alle innen in den Kreis und jeder darf erstmal alles sagen, aber es kommt nichts dabei raus. Und da zu finden. Also dieser spätorangene Ansatz ist ja, ich führe mein Unbewusstes, ich programmiere mich, also die Jungs da drin machen, was ich will. Klappt halt überhaupt nicht. Und dann kommt halt irgendwann diese, wie ich finde, so zeitaufwendige grüne Phase, dass auch innen drin jeder alles sagen darf. Und irgendwann ergibt sich halt vielleicht eine vernünftige Art von Führung. Und die suche ich noch. Also auch, um sie klar zu beschreiben, wie ist die optimale Art der inneren Selbstführung?
Ich weiß gar nicht, ob ich da sagen würde, es gibt so eine optimale Art. Also einmal ist die ja sowieso für jeden was anderes. Und ich finde schon allein den Teilen die Möglichkeit zu geben oder mir die Möglichkeit zu geben, mal zu verstehen, was da eigentlich in meinem Inneren passiert. Warum die sich jetzt gerade spinnefeind sind und da irgendwie Rambazamba machen und mir körperliche Beschwerden machen oder ähnliches. Und dann schon auch mitzukriegen, wie komme ich denn an die Teile ran? Weil was ich manchmal eben erlebe, wenn gerade im Six-Step die Klienten oder die Teilnehmer eben mit den Teilen Kontakt aufnehmen und die zeigen sich vielleicht erstmal nicht. Ja, die einen brauchen es ganz liebevoll, ganz achtsam, ganz vorsichtig und bei den anderen ist halt irgendwie, hauen mal auf den Tisch und jetzt möchte ich aber endlich mal ein Gespräch. Wenn ich jetzt schon mal bereit bin, ja, ich weiß, wir haben jetzt 20 Jahre irgendwie geschludert, aber jetzt bin ich halt da, also komm jetzt gefälligst raus. Ne? Und beides kann auf eine Art auch funktionieren. Und ich glaube, es kommt einmal auf den Teil an und oft finde ich auch aufs Thema an. Und vielleicht können wir da aber auch nochmal differenzieren. Also ob wir gerade in thematischer Teilearbeit sind. Jetzt wird es kompliziert.
Teile Telearbeit.
Genau. Oder ob es wirklich um so eine Art von Selbstintegration geht. Das gibt da nochmal einen Unterschied.
Was mir da einfällt, ist also es gibt eine Angst, die ich ganz oft bei Leuten höre, wenn ich mit denen Six-Step mache. Also wenn sie dann das Format verstehen und dann sind wir auf dem Weg dahin, ich habe es im Training auch vorgestellt, dann kommt oft so ein Zögern und die Frage, ja, wenn mir jetzt der Teil was sagt, was ich nicht hören oder machen will, muss ich es dann trotzdem machen? Das so, ich weiß nicht, beim ersten Mal, das war in einem Business-Coaching, da hat der Manager zu mir gesagt, ja, was mache ich denn jetzt, wenn der Teil mir sagt, ich soll kündigen und soll anfangen, Schafe zu züchten? Und das heißt, ich höre da ganz oft, und das ist wieder halt dieses Thema Führung, ich höre da ganz oft diese Leute, die Angst haben, ja, wenn da so ein Teil kommt und der hat eine Meinung und der hat eine andere Meinung als ich, muss ich das dann machen? Das heißt, dann kehrt sich die Führung im Grunde um.
Ja.
dann ist plötzlich der in Anführungszeichen Angestellte schwingt sich zum Boss auf, er muss folgen und dann bist du wieder völlig im Chaos drin.
Ich finde das sogar nachvollziehbar, weil wenn man das erlebt, wie die Teile einen ja steuern, ne? Also ich sage nur Türe auf, Türe zu, wie ausgeliefert man ist, wenn man diese Art der Arbeit einfach auch nicht kennt. Und also da kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie sagt, okay, wer hat jetzt jahrelang gemacht, dass ich nicht richtig weiß, soll ich kündigen oder nicht? Was, wenn der jetzt sagt, ich soll kündigen und ich mach's nicht? Was macht denn der dann? Macht mir der das Leben zur Hölle? Und da eben wirklich auch dieses Gefühl erstmal dafür zu kriegen, wie genau arbeite ich denn mit meinen inneren Anteilen? Also was brauchen die denn, damit ich die Führung übernehmen kann? Und was brauche ich, um mit denen so umzugehen, dass es auch so läuft, wie ich es gerne hätte? Und ich glaube, da sind wir dann schon in Richtung Selbstführung. Wie genau kann ich denn mit denen umgehen? Was brauchen die? Aber was brauche auch ich, solange ich natürlich ängstlich bin, ne, und irgendwie ein so ein fieser Teil die Führung übernimmt, habe ich natürlich schlechte Karten. Also es ist schon auch ein ganz schönes Stück Entwicklung, das man da an den Tag legt, wenn man sich mit den Teilen mal beschäftigt.
So wie du es jetzt formulierst, klingt es für mich fast mehr wie das Thema Besessenheit, weil du formulierst die Teile so, als wären es eben doch keine Teile von mir. Ich glaube übrigens,
Ungezähmte.
ja, ich glaube übrigens, dass es wirklich auch daherkommt. Ich glaube ja, dass wir inzwischen Persönlichkeitsteile nennen, was man früher halt wirklich Geister und Dämonen genannt hat. Also ich glaube, das sind alles nur Benutzeroberflächen. Das ist eine bestimmte Art in Metaphern, die eigene Persönlichkeit darzustellen. Und früher hat man halt gesagt, das ist irgendwelches Zeug von draußen, was mich beeinflusst. Jetzt sagen wir halt, das ist was innen drin. Aber es ist trotzdem, das bin ja ich.
Eben, das bin ja ich, und trotzdem haben wir ja manchmal Seiten, die uns Dinge machen lassen, die wir halt nicht wollen, ne? Also ich sag mal so, der Griff zur Keksschale, das ist
Aber
ja
wer
auch
ist
so
denn
ein.
dann dieses Ich, was es nicht will? Das gibt doch schon als Satz keinen Sinn. Es gibt eine Seite in mir, die zwingt mich, etwas zu machen, was ich nicht will. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, es ist doch eine Seite in dir, die das will. Sonst hätte ich es
Ja,
doch nicht.
ich,
Ich halte das wirklich für einen wichtigen Punkt.
das ist ein wichtiger Punkt, und ich glaube, dass es tatsächlich nur am Anfang auftreten kann, weil sobald ich in Kontakt bin mit meinen Teilen, bewusst mit denen auch in Kontakt bin, dann wird es ja auch aufgelöst. Aber so diese Idee von, ich glaube, es ist wirklich diese Idee von, was passiert da eigentlich, so diese Sorge von, also ich habe das auch schon manchmal erlebt, dass Leute dann gesagt haben, ja, aber ich bin doch nicht schizophren. Ja, also wenn ich da jetzt mit meinen Teilen, und ich kann doch dem jetzt nicht sagen, geh mal in die Ecke. Also da bin ich ja irgendwie schizophren. Also diese Angst, dass da irgendetwas ist, was ich nicht steuern kann, das ist natürlich Quatsch. Und trotzdem brauche ich ja erstmal diese Erfahrung, auch wirklich zu spüren und zu beobachten, dass das funktioniert. Und wie du sagst, dass es eben ein Teil von mir ist, mit dem ich da spreche. Und nicht irgendwas. Also und deswegen, das mit den Geistern und Dämonen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, das kann sich schon noch mal anders anfühlen.
Hab da eine Geschichte mal gehört, die mir damals wirklich schwer fiel zu glauben, aber ich glaube sie trotzdem. Das war auf dem NLP-Kongress, da war ein Interview mit Gundel Kutschera auf der Bühne. Und dann meinte sie, da war sie halt in den 70er Jahren bei John Grinder als Psychologin in seinem Seminar und dann fing er plötzlich an, vom inneren Dialog zu reden. Und dann meinte Gundel, sie erstarrte, weil ihre Worte waren, natürlich hat sie die ganze Zeit innerlich mit sich gesprochen, aber sie war sich auch dessen bewusst, dass das eigentlich eine Diagnose Schizophrenie ist und dass eigentlich offiziell niemand innen drin Stimmen hört. Und dann hat sie sich auch immer Sorgen gemacht, dass sie innen drin Stimmen hört. Und hat sie sich umgeguckt und hat gemerkt, ach so, alle, die links und rechts von ihr sitzen, hören auch innen drin Stimmen und reden mit sich und keiner hat sich zugetraut. Das heißt, wenn sie recht hat, und darum finde ich es eben schier unglaublich, ist das, was wir heute inneren Dialog nennen, ich rede mit mir, eine Sache, die ist gerade mal seit 50 Jahren üblich.
Ja.
Und es fällt mir, weil das so selbstverständlich ist für uns heutzutage, dass man halt innerlich mit sich redet. Aber es scheint eine ziemlich neue Entwicklung zu sein. Und ich habe halt auch mal gelesen, dass früher die Leute dieses Phänomen nach außen projiziert haben. Also die hatten das Gefühl, sie reden mit irgendwelchen Wesenheiten, mit Geistern, mit sonstigem Zeug draußen, weil es halt für die unvorstellbar war, mit sich selbst innen drin zu reden. Also es ist für mich kaum nachvollziehbar, aber ich habe es gehört. dass das so sein soll. Und von daher verstehe ich komplett, wenn deine Klienten sagen, ich bin doch nicht schizophren, weil ich glaube, da ist ein gewisser Grusel dabei, wenn man anfängt, mit sich selber zu reden, weil man sich doch eigentlich gerne als eines empfinden würde.
Ja, zumindest als eines, das sich einig ist, ne? Und das ist halt nicht immer der Fall. Also ich glaube, es wäre einfacher oder es ist dann einfach zu akzeptieren, wenn man mit sich im Reinen ist und es läuft. Aber wenn das innere Team, die inneren Anteile halt gerade irgendwie vorhaben, da ein bisschen Rambazamba zu machen und uns eben komische Sachen machen lassen oder irgendwelches zwanghafte Verhalten an den Tag legen, ne? Massenhaft Kaffee trinken, rauchen, Süßigkeiten essen oder ähnliches, dann möchte man natürlich schon gern, dass das Zeug doch bitte draußen bleibt und doch nicht in mir drin ist.
Vor 1000 Jahren hättest du es haben können.
Ja.
Das muss, also soweit ich das historisch weiß, fing das vor ungefähr 1000 Jahren an. Also wie ich das sehe, und ich beziehe mich wieder auf Gunther Schmidt, ist ja dieser vielfältige Zoo innere Teile im Grunde unsere Anpassungsstrategie an ein eben solches Leben. Also wir haben halt ganz viele Rollen und Bedürfnisse, Wünsche, Prägungen, was weiß ich. Man ist im Grunde ein Sammelsurium. Und das scheint ungefähr im Jahre 1200, 1300 losgegangen zu sein, dass die Leute sich nicht mehr als eines empfunden haben, sondern ihnen klar war, sie können mehrere Interessen haben, sie können mehrere Rollen haben, sie können verschiedene Aspekte im Leben leben. Und wenn du dich heute umguckst, also wie wir heutzutage leben und leben müssen, da kommst du ja nicht durch, wenn du nur einen Teil in dich hast.
Ja, das ist richtig.
Also bist du ja in jedem Kontext anders. Und ich glaube auch, die Grenze zwischen Persönlichkeitsteil und Selbst, also zwischen Ebene 4 und 5, ist alle Grenzen im Modell der logischen Ebenen sind Graustufen. Das sind jeweils weiche Übergänge. Aber gerade da ist es, finde ich, ein besonders weicher Übergang. Was ist noch ein Teil von mir und was ist schon eine eigenständige Persönlichkeit? Im Grunde ist es, dass ich mich aufstelle innerlich, um mit der Welt umzugehen, wie sie jetzt ist.
Ja, also das mit der Anpassungsstrategie, das finde ich spannend. Das zeigt es auch so ein bisschen. Ich musste jetzt gerade auch noch dran denken, ich weiß nicht, ob du es mal erzählt hattest, aber ich habe es auch schon in meinem privaten Umfeld erlebt, wenn Kinder mit ihren unsichtbaren Freunden reden zum Beispiel. Dass da ja häufig auch so der Impuls der Eltern ist, das als Quatsch abzutun und da ist nichts, da ist niemand, du kannst nicht mit dem grünen Egon reden, weil da ist kein grüner Egon. Und ich hatte einmal eine Bekannte und die Tochter von ihr, die hatte immer ihre kleine Schwester dabei. Sie hatte aber keine kleine Schwester, aber in ihrer Imagination hatte sie halt eine kleine Schwester und die lief da auch immer mit ihr mit. Und mein Rat an die Mutter war dann eben auch, sie einfach diese kleine Schwester wirklich auch da sein zu lassen. Und war dann irgendwann, als sie in die Schule kam, war die dann auch weg. Und das war total süß, weil wenn diese kleine Schwester da war, war sie total happy, weil da hatte sie jemand zum Spielen. Das fand sie total gut. Und das zeigt auch so ein bisschen, ne, dass es für uns irgendwie so nicht so nachvollziehbar ist, dass da auch was sichtbar ist im Außen, was irgendwie aber auch ein Teil von uns ist.
Es ist komplett albern, weil es erinnert mich an eine Geschichte, das war eines meiner ersten Coachings. Da hatte ich in Nürnberg meine Coaching-Praxis und dann kam also jemand und der wollte bei mir Coaching und ich wollte mit dem eine internale Verhandlung machen. Mhm. Und habe also da brav zwei Stühle aufgestellt und habe ihn gebeten, dass er dort innere Teile sieht. Da guckte er mich an und meinte, Entschuldigung, aber das sind leere Stühle. Und ich so, Mist, was mache ich jetzt? Dann meinte er zu mir, das ist ein leerer Stuhl, da kann er doch jetzt nicht irgendwie. Und ich war also wirklich innerlich am Schwimmen. Und dann meinte er, aber er wäre Gestalttherapeut, er wäre gewohnt, mit Kissen zu reden, ob wir nicht einfach Kissen auf die Stühle legen könnten. Mhm. Und dann habe ich versucht, ernst zu bleiben, habe Kissen auf die Stühle gelegt, wir haben ein Gespräch geführt. Ah. Und weißt du, wenn du das erzählst von diesem Mädchen mit der unsichtbaren Schwester, wenn das Mädchen stattdessen einen Teddybär in der Hand hätte, würde niemand irgendwas sagen. Das ist so normal, dass das Kind mit dem Teddybären spricht. Aber kaum ist der Teddybär unsichtbar, kriegen alle Leute Angst. Wieso eigentlich? Ist doch Quatsch. Also ich meine, erklär mir mal den Unterschied zwischen ich spreche mit dem Teddybären oder ich spreche mit etwas Unsichtbaren. Das ist genauso. Ich habe mal in einem Buch von George Pennington, das ist ein Buch übers Schielen, da habe ich einen so coolen Satz gefunden. Und zwar meinte er, wenn Kinder schielen, absichtlich, dann drehen die Eltern meistens durch. Hör auf, mach das nicht, die Augen bleiben stehen. Und er meinte, Das Problem ist nur, wenn du schielst, fokussierst du einen Punkt, wo nichts ist. Denn wenn die Kinder sich etwas direkt vor die Nase halten würden und dahin gucken, sind die Augen genauso eingestellt, wie wenn du schielst. Du hältst dir was vor das Gesicht und guckst dahin, dadurch schielen die Augen. Aber wenn du schielst, dann guckst du wohin, wo nichts ist. Und das macht die Leute wahnsinnig. Und ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wenn die halt mit einer Schwester spricht, die nicht da ist. Aber sorry, der Teddybär ist auch nicht da.
Ist halt auch nicht da. Ja, also ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, ne, wie oft spielen Kinder irgendwie und kochen da für die ganze Familie und für den und für den. Klar, manchmal setzen die auch Puppen hin, aber manchmal spielen die einfach mit nicht vorhandenen Spielkameraden oder Spielgefährten und manchmal ist es dann total okay und manchmal eben nicht. Also wenn das dann so nach draußen kommt und das Kind halt irgendwie sagt, ich muss noch warten, weil meine kleine Schwester ist gerade noch an der Rutsche, ne, dann wird es irgendwie doch unangenehm.
Ja, und das
Ja.
Komische ist halt, wenn zum Beispiel das Kind ein Teddybär dabei hätte und sagt, der Teddybär muss noch Kaka, dann
Ja,
würden alle
genau.
Erwachsenen sagen, hö, und würden warten. Das wäre für sie völlig okay, weil da ist ein echter Teddybär zu sehen. Es ist ein spooky Thema. Ich habe mal bei Keith Johnston, das war auch total verrückt, also der Schauspiellehrer, dann
Ja.
hatte der sich einen Teddybären erbeten. Und dann hat einer auf der Bühne einen Dialog mit dem Teddybären geführt. Und das war folgendermaßen: Also, der Teddybär saß einfach auf dem Sofa. Und dann sollte der Mann spielen, dass er nach Hause kommt und sagt: Hallo, wie geht's dir? Oh, du bist noch sauer, sprichst nicht mit mir. Das heißt, er hat sozusagen ein Beziehungsgespräch mit dem Teddybären angefangen. Irgendwann saßen die beiden nebeneinander auf dem Sofa und der Schauspieler hat eben halt dem Teddybären erzählt, was alles passiert ist. Und irgendwann meinte Keith Johnson zu uns: Ganz ehrlich, wen von den beiden guckt ihr an? Und die allermeisten haben den Teddybären angeguckt in dem Gespräch. Und da meinte Keith Johnson, ihr wisst schon, dass der sich nicht bewegt, oder? Das war mir in dem Augenblick so peinlich zu merken. Ich habe auch den
Ja,
Teddybären angeguckt.
spannend, ne? Weil
Also,
also in dem Moment, was hast du gesehen? Eine andere Person oder?
ja, weil es ist genau das, was ich halt geschrieben habe. NLPler, die malen ein Gesicht drauf und reden damit. Unsere Fähigkeit, mit irgendwelchem Zeug zu kommunizieren, was überhaupt nicht da ist, also mit dem Teddybären, mit irgendwelchen Visualisierungen, mit Gegenständen und so weiter. Ich meine, wie viele Leute, früher haben Leute mit ihrem Auto geredet, dann jetzt reden viele mit ihrem Computer. Es ist eigentlich völliger Quatsch, aber wir tun es und es funktioniert. Ich weiß, du
Ja.
wirst mir gleich sagen, es funktioniert wirklich, wenn du mit deinem iPhone sprichst, ne? Dein Herz.
Nee, aber mit meinem Bodenstaubsauger.
Ja, was macht der dann?
Ja, der macht alles, was er machen soll, den Boden sauber und so.
Was ich übrigens ganz schwer verstehe, ist, weil ich ja auch mit allem Möglichen rede, außer wenn ich in irgendwelchen Warteschleifen an so eine künstliche Stimme komme, die dann so sagt, bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Habe ich immer das Gefühl, aber da ist doch gar niemand. Also das mag ich komischerweise dann nicht.
Ja, doch, ich sehe da dann so einen Roboter, der gerade spricht.
Aha. Na gut. Ich glaube, da hätte ich lieber einen grünen Egon in mir.
Ja, das fände ich in der Warteschleife auch angenehmer.
Würdest du jetzt dann sagen, NLPler sind verrückt?
Ich glaube, NLPler sind einfach so flexibel, dass sie auch Dinge sehen, wo keine sind, um tatsächlich an den Themen zu arbeiten.
Also für mich ist es, wie gesagt, eine Benutzeroberfläche. Ich glaube, es ist einfach eine Art, wie man irgendeinen inneren Prozess, der natürlich kein wirkliches Vakuum hat, der hat ja, ich meine, da sind irgendwelche Impulse, die im Gehirn hin und her flitzen. Und das muss man sich halt irgendwie versinnbildlichen. Und da scheint Kommunikation doch so das Beste zu sein, was wir haben.
Ja, ich denke auch.
Dass man das einfach irgendwie darstellt und rumschiebt, damit spricht.
Ja, und weil du vorhin den Disney erwähnt hast, ich glaube, das ist so das nachvollziehbarste Format, das nachvollziehbarste Teileformat, weil da habe ich selten den Einwand, ja, ich bin doch nicht schizophren, ich stelle mich da doch jetzt nicht auf drei Bodenanker. Also das kann fast jeder nachvollziehen, dass man da so einen inneren Kritiker vor allem hat, ne? Der Kritiker, der einem irgendwie so alles madig macht. Also interessanterweise beim Disney, das scheint doch auch für Nichtgeübte nachvollziehbar zu sein,
Es ist
was sie
ohnehin
da machen.
spannend, wie viele Angebote es da gibt. Ich schätze mal, historisch war da auch Freud der Erste mit Ich, Es und über Ich, mit den drei Teilen. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen, es ist Ebene 4 oder Ebene 5, aber sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, C.G. Jung, kollektives unbewusste Archetypen, hätte ich Schwierigkeiten, es da einzusortieren, aber natürlich spätestens mit der Transaktionsanalyse sind wir wieder mittendrin mit Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsen-Ich. Wo dann die Leute ja auch damit kommunizieren und manche sagen, das war nicht ich, das war mein Kind ich. Also ich glaube, es lag schon in der Luft, als Milton Erickson auf die Idee kam, auch mit sowas zu kommunizieren. Was ich an seiner damaligen Art heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß finde, ist, dass es bei Erickson ja so war, er hat das Bewusstsein sozusagen vor die Türe geschickt und hat direkt mit dem Teil kommuniziert. Und so habe ich das auch noch in meiner praktischen Ausbildung gelernt und ich fand das nicht mehr zeitgemäß und ich war total erleichtert, als Gunter Schmidt dann auch meinte, er findet es auch nicht mehr zeitgemäß, sondern heute geht es darum, dass die Leute selber lernen, mit ihren Teilen zu kommunizieren. Bei Milton Erickson war das halt noch das, was Gunter Schmidt die Herrschaftshypnose
Ach
nennt.
ja, er hat es so gemacht, dass er mit dem Teil des Klienten kommuniziert
Genau.
hat, ne? Ja,
Da ist
nee, das
halt
finde
noch
ich auch
mehr dieses Herr
komisch.
Direktor mit drin.
Ja.
Ich sage jetzt mal einen Teil, wo es lang geht. Das finde ich komisch.
Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch. Ich finde grundsätzlich schöner, wenn die Leute das selber machen können, das selber lernen und einfach selber damit arbeiten können.
Ja, aber trotzdem kommen auch viele ins Coaching mit dem Wunsch, bitte verändere mich.
Ja.
Wäre ja auch so schön. Ich meine, guck mal, du hast ein Motivationsproblem, du gehst zum Coach und der macht dann, dass du motiviert bist.
Wünschen darf man sich das auch.
Traumhaft, traumhaft. Und dann kommen wir doofen Coaches und sagen, nee, musst du selber machen.
Ja.
Und von daher verstehe ich das schon, dass, ach, weiß ich nicht, wenn das da halt so ein körperliches Symptom ist und du gehst zu Milton Erickson, Dr. Milton Erickson, ist das angenehm, wenn der mit deinem Teil direkt redet und das direkt klärt. Ich glaube halt nur einfach, es geht nicht mehr heute. Genauso wie du halt eine Firma nicht mehr führen kannst auf diese Direktorenart. Es klappt halt einfach nicht mehr. Ich meine, noch nicht mal mehr die Armee lässt sich auf die Art führen. Also da
Ja.
sind wir halt leider durch und es
Also
wäre so schön,
auch
wenn
die Anteile müssen der Entwicklung folgen,
ja, darum sage
wenn
ich,
sie so grün
es
sind.
wäre so schön, man könnte seinen Teilen Anweisungen geben. Ich wäre der Erste, der mitmacht.
Also ich finde, in Einzelfällen funktioniert es ja schon. Also es gibt ja schon Anteile, die einfach eine klare Ansage
Du bist ja
brauchen.
auch Handlungstyp.
Ja.
Da sind noch andere Kräfte im Spiel.
Auf jeden Fall.
Zum Thema Führung. Ich habe von Gunter Schmidt hat mich eine Geschichte enorm beeindruckt. Da habe ich gemerkt, wie mir innerlich echt alles entgleist. Da hat er erzählt, er ist ja der Direktor von dieser Klinik. Und da gab es eine Therapiegruppe und da meinte er, die Therapiegruppe war mit der leitenden Ärztin unzufrieden und hat die Therapiegruppe ihm wirklich einstimmig, die gesamte Gruppe, geschrieben, lieber Dr. Schmidt, wir sind mit unserer Leiterin unzufrieden und wir hätten gerne, dass Sie die absetzen und eine andere Leiterin dafür nehmen. Dann meinte Gunter Schmidt, dann ist er dahin zu dieser Gruppe, hat gesagt, ich rede mit euch, weil ich bin der Leiter des Ganzen. Und dann meinte er so, erstens, die Ärztin bleibt. Zweitens, jetzt können wir über alles reden. Und mir ist das Kinn runtergefallen. Weil
Ja.
ich fand das so erstaunlich zu merken, dass er durchaus kooperativ und wertschätzend, aber er trifft die Entscheidung. Punkt. Das hat also mein Konzept auch für die innere Führung durchaus verändert. Also was bedeutet es, verhandlungsbereit zu sein? Was bedeutet es, wenn ein innerer Teil sagt, du musst kündigen und Schafe züchten? Da kann ich ganz klar sagen, nein.
Und da hat ja Schulz von Thun dieses Oberhaupt, was ich schon auch spannend finde. Ich glaube, das geht auch in diese Richtung, ne? Also einer hat den Hut auf, trotzdem auch. Und ich glaube, das ist auch das, was ich eigentlich meine, dass einer eben dieses Sagen hat und auch mal klare Anweisungen gibt. Das geht schon in diese Richtung. Und trotzdem dürfen die Teile oder sollen die Teile sich ja auch melden und sollen sich auch irgendwie mal auslassen und irgendwie mal rausgeben, was da eigentlich gerade los ist. Deswegen machen wir das Ganze ja. Ich finde auch schön diesen Ansatz. Ich glaube, es ist von Virginia Satir, wo man die Teile an so einen Tisch setzt, die Teile einfach
Teilekonferenz.
mal miteinander reden lässt, weil man natürlich schon viel Information bekommt, wenn man einfach auch mal so ein Gespräch hört, so einem Gespräch folgt. Was reden die da eigentlich? Was wollen die da eigentlich? Wie fühlen die sich? Also ich mag diesen Ansatz, dass man die einfach mal versammelt und jeder ja einfach mal sein Bestes
Ich habe in meinen
einfach da.
NLP-Anfangsjahren das auch gerne mit Leuten gemacht und ich glaube, die Stelle, wo ich dachte, ich lasse es jetzt bleiben, war, als eine Teilnehmerin dann innerlich die Türe aufmachte und sie meinte, ach du liebe Güte, das sind ja Tausende von Teilen. Und dann sind wir in der Visualisierung, dann hat sie innerlich das ICC gemietet für ihre Teile und hat dann im ICC eine Teilekonferenz gemacht. Die haben sich in den kleinen Gruppen gesammelt, haben jeweils Vertreter gewählt. Die hat da wirklich innen drin eine Konferenz mit Tausenden von Teilen abgehalten. Das war die
Cool.
Stelle, wo ich wirklich dachte, hoffentlich beobachtet uns jetzt keiner. Das ist jetzt wirklich ein bisschen spooky.
Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie daraus eine Konferenz gemacht hat, dass sie hinterher sortierter war als vorher. Weil wenn sie erstmal die Tür aufmacht und da ist ein Haufen von 1000 Teilen, ne, und hinterher sind die in kleinen Gruppen und sitzen an Tischen und so, ja,
Es
total
wird dich
cool.
nicht überraschen zu erfahren, dass sie Beziehungstyp war.
Hattest du nicht auch mal erzählt von jemandem, der 140 Teile aufgezeichnet hat auf Millimeterpapier? Ich
Nee,
glaube, das war aber kein
das
Beziehungstyp.
waren 14 Teile, aber
Ach,
dadurch ergeben
14.
sich halt 14 mal 13 mal 12 mal 11 mal 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 7 mal 1 Beziehungen.
Ach so, die Beziehungen waren dann so
Genau,
umfangreich.
weil
Ah,
dann
okay.
halt das natürlich mit den Beziehungen absurd steigt.
Ja, das ist ja
Aber
bei 5 Teilen meistens schon echt kompliziert.
da
Ja.
kommen wir in die Selbstintegration, Passparty halt auch von Virginia Satir. Ich weiß, also wenn ich es als Benutzeroberfläche sehe, bin ich, glaube ich, inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, man kann sich das Leben auch echt unnötig kompliziert machen. Und ich glaube, ich bin froh, dass ich nicht mehr mit 1000 inneren Teilen arbeite.
Ja, 1000 bräuchte ich auch nicht. Das ICC kostet, glaube ich, auch einen ganz schönen Haufen Geld.
Ja, im Augenblick kriegst du es eh nicht.
Genau.
Ja, Six Step, internale Verhandlung. Es gibt ja viele andere. Es gibt von einem, oh Gott, ich komme auf den Namen nicht mehr, ein anderes Teilemodell. Da ist der Krieger, der Richter, der Ingenieur und sowas mit drin.
Ah, okay.
Und dann gibt es ja Schulz von Thun, hast du ja beschrieben.
Ja.
Corvey, das Hütemodell.
Was würdest du denn sagen, diese ganze innere Kindarbeit, ist das Teilearbeit oder ist das Arbeit mit
Ich glaube,
dissoziativen
es
Selbsten?
ist eher Ebene 5.
So würde ich es auch
Aber
sehen.
natürlich, sobald wir dann auch mit inneren Abbildern von anderen reden, werden wir dann quasi wieder auf Ebene 6. Das sind aber für mich wirklich alles Benutzeroberflächen.
Ja.
Ich weiß nicht, was wir da wirklich beschreiben. Es sind halt einfach irgendwelche, also ich meine, du weißt, eins meiner Hobby ist Historie, Geschichte. Und wenn du guckst, wie Leute früher geheilt haben an Körper, Geist und Seele, da hatten die Modelle, wo wir heute sagen, oh Gott, wie rührend. Und ich gehe davon aus, dass die in 50 bis 100 Jahren über unsere Modelle schmunzeln werden. Aber es ist halt gerade das Beste, was wir haben. Wir können damit halt vernünftig umgehen. Also ich meine, wenn ich
Ja.
mich selbst als Sammelsurium sehe, die beste Begründung, also die beste, wie soll ich sagen, Herleitung davon fand ich bei Robert Ornstein. Der hatte dieses Buch geschrieben, Multimind, Anfang der 80er, und das hat in der NLP-Szene ja damals unglaublich viel Eindruck gemacht. Und deswegen hat sich ja damals auch diese NLP-Zeitschrift Multimind genannt. Und da steht das Hebbsche Gesetz dahinter, also Neuronen, die zusammen feuern, verknüpfen sich, und die sich
Ja.
verknüpfen, die feuern zusammen. Und Ornstein meinte, dass sozusagen jede Kombination von Neuronen, die sich synchronisieren kann, entspricht einem Persönlichkeitsteil. Das ist sein Konzept. Weswegen er sagt, es gibt potenziell unendlich viele Persönlichkeitsteile. Weil da kann sich eben alles kombinieren. Und es
Ja.
gibt da halt welche bestimmte Netze, die öfter feuern. Das werden dann dominantere Persönlichkeitsteile und andere, die halt nur ganz selten feuern. Aber das ist dieses Konzept von Multimind. Das, also er sagt, in der deutschen Übersetzung heißt das, unser Geist besteht aus vielen Geistchen. Und in dem Buch kommen dann auch so Zeichnungen von so quasi so Bettlaken, die da so rumlaufen als kleine Geistchen. Und sein Bild ist, es gibt eine Bühne und es tritt immer quasi eins von diesen Geistchen vor den Vorhang und behauptet, ich bin's jetzt, ich bin das Ganze. Und im Hintergrund sind noch tausende anderer Teilchen.
Ja.
Und irgendwann kommt ein anderes Teilchen, packt das auf der Bühne am Schleifwittchen, zieht es nach hinten, stellt sich selbst auf die Bühne und sagt, nein, ich bin's. Und in seltenen Momenten sind dann mal zwei auf der Bühne und streiten sich. Aber seine Idee ist, du bestehst sowieso aus unendlich vielen Teilen. Nur dein Glück ist, dass halt meistens nur einer auf der Bühne ist.
Ja, oder maximal zwei.
Genau, das heißt, er unterscheidet da nicht groß zwischen Ebene 4 und Ebene 5. Und soweit ich es verstehe, hat Gunther Schmidt auch sich im Grunde auf das Konzept bezogen mit seinen Ich-Containern oder Ego-States, diese ganzen Sachen. Ja, ich glaube, das ist die Art, wie wir mit der Vielfalt umgehen. Und eigentlich ist ein Wunder, dass dabei so wenig schief geht. Dass die Leute nicht viel mehr in Konflikten absinken innen drin.
Ja, naja, und sonst gibt es ja deine Anleitung für Verhandlungsreframing, internale Verhandlungen.
Höre ich da einen Tonfall?
Nein, mittlerweile liebe ich diese Tabelle. Also für alle, die in den Genuss schon gekommen sind, bei Ralf in der Ausbildung zu sein oder noch in den Genuss kommen werden, werden an mich zurückdenken, wenn sie die Tabelle bekommen.
Es ist, wie du schon selber sagst, wenn man das System verstanden hat, ist es total einfach.
Ja, total easy. Und
Braucht man auch den Text nicht mehr.
ja, so ist es.
Und
Trotzdem eindrucksvoll.
es ist, wie gesagt, wirklich wenn ich bei Teilearbeit mich entscheiden müsste, mein Lieblingsformat, weil ich finde, also in meiner Welt ist ja so, dass Persönlichkeitsteile sind ja die Darstellung von Werten auf Ebene 4. Also die Abstraktion ist Werte und das WAKOK ist Persönlichkeitsteile. Das
Genau.
heißt, eine internale Verhandlung oder auch ein Six-Step, da geht es normalerweise um irgendwelche Sachen mit Werten, die schiefgehen. Und internale
Ja.
Verhandlung ist ein Wertekonflikt. Das heißt, ich will das eine und ich will das andere. Klassiker ist halt dann irgendwie Sicherheit und Abenteuer zum Beispiel. Die eine Seite will Sicherheit, die andere Seite will Abenteuer. Und
Ja, oder Sicherheit und Freiheit, ne? Das sind auch zwei so Gegenspieler, die ganz
das sind
klassisch
halt
sind,
wirklich
ne?
die Klassiker, wo fast jeder mal irgendwann im Leben landet. Und die internale Verhandlung unterscheidet halt drei Sachen und dadurch macht sie sich für mich so spannend. Die unterscheidet halt zum einen die Werte auf der vierten Ebene, zum Beispiel Sicherheit und Freiheit. Dann die entsprechenden Verhaltensweisen, mit denen ich versuche, diese Werte zu erreichen.
Ja.
Und da muss man halt oft sagen, naja, du kannst halt ganz schwer zwei Verhaltensweisen gleichzeitig machen. Also meine Metapher ist immer, wenn die eine Seite sagt, ich will Urlaub am Meer machen und die andere sagt, ich will Urlaub in den Bergen machen, na gut, das kann man nach Teneriffa fahren, da sind Berge direkt am Meer, aber es gibt halt manchmal Verhaltensweisen, die gehen nicht gleichzeitig. Während wenn ich mir halt bei den Werten dann angucke, das dahinterstehende größere Ganze, also Hochchanke, dann finde ich irgendwann einen verbindenden Wert. Und da kann ich mich einigen. Und das sind halt diese drei Ebenen. Und dann halt noch der Gedanke, dass die für diesen verbindenden, gemeinsamen, drüberstehenden Wert, der fast immer auf Ebene 5 oder 6 ist, dass der Menschheit glücklich ist, dann wiederum ihre Ressourcen teilen. Und dann haben
Ja.
wir noch ein weiteres Element. Und ich glaube, das Ziel der integrierten Persönlichkeit, jetzt rein theoretisch, praktisch wird da sowieso nie einer hinkommen, wäre halt, dass jeder Persönlichkeitsteil an die Ressourcen der gesamten Persönlichkeit rankommt. Und dafür machen wir ja internale Verhandlungen, dafür machen wir Partsparty, dafür machen wir Selbstintegration, dafür machen wir diese ganzen Sachen. Dass im Grunde, und da schließt sich fast wieder der Kreis, halt auch innen drin Kommunikation möglich ist.
Ja, und das Spannende ist, finde ich auch, wenn man gerade so bei dem Ressourcenaustausch, ne, wenn ein Teil eigentlich vielleicht eher als Blockade empfunden wird, als störender Teil, dann aber mitzukriegen, was auch wertgeschätzt wird an dem Teil, also was wirklich eine Ressource ist an dem Teil, dass der eben so eine Power hat, dass der so eine Kraft hat, dass der sich so durchsetzen kann und da letztendlich dieses Reframing halt auch mitzunehmen. Ne? Also er ist nicht nur ein Störenfried, sondern er ist halt einfach jemand, der richtig Kraft hat. Und
Und
sich dann
da.
auch klar zu machen, wie du eben sagst, ne? Also das sind alles Ressourcen, auf die eben beide Teile oder auch die anderen Teile halt zugreifen sollten. Da wird es dann eben auch selbstversöhnlich, finde ich.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, weil ich wollte gerade sagen, um jetzt mal so das kitschige Finale einzuleiten, ich glaube, am Ende kommt es wirklich auf eine ganz große Versöhnungsarbeit hinaus. Also, dass Leute halt im Disney irgendwann den Kritiker als Riesenressource sehen.
Ja.
Und für mich nach wie vor Platz 1 ist das Parlamentsmodell von Gunter Schmidt. Das
Ja.
Parlamentsmodell fand ich so tief transformierend. Ich erkläre es mal für die, die uns zuhören, weil die es vielleicht nicht so kennen, dass er halt, er leitet das immer so schnippisch, so raffiniert ein, so hintenrum, dass er sagt, na, sind Sie für Demokratie? Und dann sagen die Leute, ja, wir sind für Demokratie. Und dann sagt er, mehr so Demokratie à la DDR oder mehr so Demokratie à la BRD? Und dann sagen sich alle, Demokratie, wie sie in Westdeutschland war oder ist. Und dann sagt er, wenn Sie eine Entscheidung treffen, zu wie viel Prozent müssten Sie innerlich dafür sein? Und da sagen die meisten Leute, na 90, 95% wäre schon gut. Und dann kommt halt raus, dass sie eigentlich innen drin eine Diktatur wollen. Und dann kommt halt sein wirklich Hammersatz, der mich wirklich aus der Kurve gelupft hat, wo er meinte, und wenn du innerlich 51% Mehrheit hast, dann machst du es. Und dann sind 49% innerlich dagegen. Und dann wird es ja noch doller, wo er sagt, und diese 49% sind die Opposition und sie werden dich nerven auf dem Weg. Sie werden sich ständig einmischen und das ist ihre Aufgabe. Und dass man also dann sozusagen lernt, etwas mit innerem Zweifel trotzdem zu machen, gegen oder mit innerem Widerstand. Und halt diese innere Korrektur, diesen inneren Hinweis, dieses innere drüber, also zum Teil vielleicht auch nachts nicht schlafen können, weil einem Sachen durch den Kopf gehen, dass man versteht, das ist gut und wichtig. Weil es wahrscheinlich viel schrecklicher wäre, wenn ich 100% mir sicher wäre und ich renne so voll gegen die Wand. Mhm. Also dieses Parlamentsmodell halte ich für echt die Königsklasse der inneren Teilearbeit.
Ja, das finde ich auch richtig toll. Und das, wenn ich erkläre, da geht auch meist so, ah, ja, aha. Weil wenn Entscheidungen anstehen, die Leute wollen eben dieses Gefühl von absoluter Sicherheit. Und dieses Modell macht nochmal klar, die kannst du nicht haben. Die kannst du bei 100% haben und sonst halt nicht. Weil selbst wenn da nur 2% sind, auch diese 2% können richtig laut schreien, ne? Und Ramazamba machen. Mhm. Und auch das wollen wir nicht. Und sich bewusst zu machen, es wird immer einen Teil geben, eben diese Sitze, wie du sagst, ne, wenn es 51, 49 oder häufig erlebe ich so 40, 60 oder 60, 40, damit zu kriegen, ja, und 40 sind echt viel, aber es ist halt weniger als die Hälfte. Und die Entscheidung liegt halt bei den 60.
Genau. Wobei, man kann sich überlegen, ob in dem Fall eine Mehrheitsentscheidung das Richtige ist. Ich habe, als ich bei Marshall Rosenberg damals die Soziokratie kennengelernt habe, habe ich dann wirklich eine Zeit lang auch Teile Arbeit soziokratisch gemacht. Das heißt, ich habe bestimmte innere Positionen eingenommen und habe halt mit denen den soziokratischen Verhandlungsprozess gemacht, was auch zu sehr, sehr spannenden Ergebnissen kam. Weil ich glaube ja, dass du im Grunde alle Führungskonzepte, die es für Teams gibt, auch innen drin anwenden kannst.
Das denke ich auch, ja.
Also diktatorische Führung, Coaching-Führung mit Abstimmen, mit Konsent oder Konsens oder Soziokratie oder Holokratie. Es gibt ja inzwischen wirklich ganz, ganz viele Führungskonzepte. Mhm. Und natürlich hat auch der Stuhlkreis seine Berechtigung, aber ich behaupte mal, da bin ich durch. Also das innere Führungskonzept, selbstverwalteter Betrieb,
ja,
das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber im Grunde ist es das. Also, das war der Satz von Frau Birkenbiel immer. Jeder, der sein Leben führt, ist eine Führungskraft.
Das ist schön.
Selbstführung.
Ja, klar. Das ist schön.
Wahrscheinlich waren wir uns auch die ganze Zeit einig, dass Teilearbeit großartig ist.
Ja. Bist du jetzt auch wieder ein bisschen überzeugter davon?
Ich war nie weg davon und ich verstehe auch, dass die Teilearbeit-Formate sozusagen die notwendige Hinführung sind, um das Ganze dann Freestyle machen zu können.
Ja, so sehe ich es auch.
No.
Und was geben wir unseren Zuhörern jetzt mit?
Die haben doch schon alles. Also.
Kontakt aufnehmen mit dem inneren Teile-Team?
Was? Naja, also was vielleicht, wenn ich doch so einen Schlusssatz mache, was mir oft aufgefallen, weil ich meinte ja von Anfang an, es geht um Kommunikation. Mhm. Was man sich vielleicht auch ab und zu mal klar machen sollte, ist, die allermeisten Leute kommunizieren deutlich mehr innerlich als nach außen. Also die meisten Erwachsenen sind ja in einem andauernden Selbstgespräch mit sich. Mhm. Und mehr als mit anderen Menschen. Es war für mich so berührend, als ich mal irgendwann Amena, als sie ganz klein war, habe ich sie gefragt, also da konnte sie schon reden, dann habe ich sie gefragt, was sie eigentlich innen drin macht oder hört, wenn sie nicht außen redet. Und sie guckte mich völlig verblüfft an und meinte, wieso, da wäre leise, da ist nichts. Und ich so, oh. Und ein paar Jahre später lag sie abends im Bett und meinte, Papa, ich kann nicht einschlafen, weil das innen drin so viel redet.
Oh, ja.
Und da dachte ich so, ach schade, Kind, bist du aus diesem seligen Zustand der Stille rausgefallen? Mm. Musst du doch meditieren und ähnliche Sachen machen, um die Stille wieder zu kriegen. Also es läuft ja sowieso die ganze Zeit innen drin Kommunikation. Und ich glaube, das, was wichtig ist, ist sich klar zu machen, wenn du innen drin 10-mal mehr kommunizierst als nach außen, übst du innen drin die Kommunikation, wie du auch mit anderen redest. Das heißt, die Leute, die sich innen drin beleidigen, anpöbeln, anblaffen, aggressiv, denen rutscht es halt auch außen raus. Und die Leute, die den Wunsch haben, ihre Mitmenschen freundlicher und wertschätzender zu behandeln, ist mein Tipp, ey, fang bei dir selber an. Weil du mal so viel. Ich glaube, das ist oft ein Spiel. Ich denke, also ich habe mir auch ganz oft schon gedacht, wenn Leute mich angeblafft haben, Da dachte ich mir, naja, das ist ein Zehntel von dem, was er sich innen drin. Also
Ja.
ich meine, ich weiß, du hast nächstes Practitioner-Wochenende, hast du Teilearbeit, darum machen wir auch das Gespräch. Ich habe
Genau.
jetzt am Wochenende im Master Metamirror. Und Metamirror
Auch
ist ja für
schön.
mich auch die Übung dafür, wo die Leute sich merken, du hast außen mit irgendeinem Stress, der dich aggressiv anmacht, aber das Problem ist, dass der eine Typ macht dich außen aggressiv an, aber das Gleiche machst du innen drin auch. Du machst
Ja.
dich innen genauso fertig. Und drum, wenn ich auf einen Punkt unterm Strich käme, würde ich sagen, die Art, wie du innen drin mit dir kommunizierst, beeinflusst das Leben wahrscheinlich noch mehr als das Was, worüber du kommunizierst. Also das ist eine großartige Investition, freundliche Kommunikation mit sich selbst.
Ja.
Was wäre dein Resümee?
Ja, eben diesen Kontakt aufzunehmen und erstmal zu ergründen für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben und erstmal zu beobachten, wie kommuniziere ich und wen habe ich da eigentlich so in meinem inneren Team, vielleicht die, die immer mal wieder auftreten, die Teile. Ja, und dann einfach mal zu gucken, wie sich das verändert, wenn ich eben wertschätzend bin, wenn ich liebevoll bin oder wenn ich vielleicht auch mal eine Ansage mache. Also mir geht es, glaube ich, um die Beobachtung. Das finde ich gerade für den Anfang ziemlich spannend, da erstmal mitzukriegen, wie mache ich es gerade und was passiert, wenn ich es anders mache.
Weil du Ansage sagst, also was ich ja gerne mache, das ist eine ganz alte Idee von mir, die kam in meinen ersten Jahren als Coach, da habe ich plötzlich angefangen, mit inneren Teilen eigene Coachingstunden zu machen. Das heißt, dann bekam im Six Step auch mal der Teil zum Beispiel ein Change History. Und ich habe da weitergemacht. Ich frage mich bei inneren Teilen ganz oft, was für ein psychografischer Typ ist dieser Teil und auf welcher Spiral Dynamics Ebene ist der. Das heißt, ich
Ja.
habe innen drin Teile diesen Handlungstyp, ich habe innen drin Teile diesen Beziehungstyp und manche sind Erkenntnistyp. Und ich versuche typspezifisch mit denen zu kommunizieren.
Ah, das ist spannend. Das ist spannend.
Und das
Sehr gut.
gleiche natürlich
Ja.
auch Spiral Dynamics mäßig. Ich habe also blaue Teile, rote Teile, grüne Teile, orange Teile, vielleicht sogar gelbe und türkise Teile, weiß ich nicht. Nein, ich spreche nicht von Koralle.
Also man könnte sozusagen den Anteilen, wenn man die jetzt visualisiert, nicht nur einen Wert, eine Absicht, einen Satz mitgeben, sondern man könnte da die Spiral Dynamics Ebene und den psychografischen Typen auch noch vermerken. Ach, das finde
Ja,
ich eine schöne Idee.
was natürlich am Ende auch wieder bloß ein Trick ist für die Benutzeroberfläche, weil je nachdem, ob ich meinen inneren Teil als Beziehungshandlungserkenntnistyp definiere,
Ja.
rede ich halt anders mit dem.
Genau.
Das heißt, es ändert einfach wieder den Stil meiner Kommunikation und das ist alles, worum es
Und da
geht.
wird es ja auch wieder spannend, ne? Weil wenn ich bisher halt mit dem Beziehungstyp-Anteil die ganze Zeit streng gesprochen habe, und mich wundere, warum der vielleicht trotzdem immer noch meckert, dann geht es vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen liebevoller und dann ist der vielleicht auch kooperativer.
Genau. Oder wenn ich merke, dass ich mit meinen inneren Teilen vielleicht die grüne Phase beende und in die gelbe Phase gehe.
Ja.
Könnte auch spannend sein. Na, da war es doch noch schön, was wir zum Thema Teilearbeit erzählt
Sehr
haben.
schön, auf jeden Fall. Ich freue mich schon aufs Practitioner-Wochenende
Dann bis
Teilearbeit.
zum nächsten lassen wir nicht wieder 10 Wochen vergehen.
Auf gar keinen Fall.
Bisschen schneller. Dagmar, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Ralf.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.